Ja, vielen Dank auch. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Und ich freue mich immer, wenn ich nach Saude Richtung Lasig bewegt. Ich bin gerne in eurer Mitte und mit euch auch das Wort Gottes zu teilen. Wir haben heute Morgen ja schon so viel Wort Gottes gehört, dass ich mich fast gar nicht getraue, noch zu predigen. Also wenn wir das alles berücksichtigen, was wir heute Morgen gehört haben, dann sind wir gut gefüttert, würde ich mal sagen. Aber ich liebe ja das Wort Gottes und ich mag auch so die Geschichten aus dem Alten Testament, weil man sie so gut auch in eine Beziehung zu unserem persönlichen Leben bringen kann. Und ich möchte über einen Mann, den ihr alle kennt, den wir alle auch mögen, über den wir gerne lesen, fast ein ganzes Buch ist über ihn geschrieben, nämlich die Psalmen. Da steht David drin, er war ja so ein Lobpreiser. Ich kann zwar nicht so ganz gut singen, aber ich singe gerne. Und Lobpreis finde ich einfach auch eine ganz tolle Sache, in die Anbetung und die Größe Gottes zu beschreiben. Und David konnte das ja sehr gut. Und vor allen Dingen, dass er Texte geschrieben hat, die so zeitlos sind, die uns Menschen betrifft. Und das finde ich großartig. Der Titel von der Predigt ist heute eine ganz einfache: David, Bindestrich, Friedensstifter. Hätte es auch anders formulieren können, aber ich habe gelernt, oder die Bibellehrer sagen ja immer, dass man, wenn man eine Überschrift für eine Predigt macht, dass die kurz sein soll. Aber ich liebe manchmal lange Überschriften, weil sie schon viel ausdrücken. Aber das ist jetzt ein ganz kurzer. Oder ich könnte es auch so nennen: Wie ist denn David mit Ungerechtigkeit umgegangen? Wir alle wissen ja, vielleicht nicht in La, aber zumindest in dem Umfeld, wo ich lebe, ist so, dass man im Alltag mit Ungerechtigkeit leben muss. Das kann in der Schule passieren, in der Familie, im Beruf. Und Jesus lehrt uns ja sehr, und da fordert er uns ja auch heraus, so einen ganz anderen Weg, wie wir mit Ungerechtigkeit umgehen können. Und denn, also ich glaube, wenn ich die Bibel geschrieben hätte, die beiden Verse hätte ich nicht in die Bibel geschrieben. Aber Jesus hat gesagt: Thomas, ab und zu ist es gut, wenn du auch herausgefordert bist, deshalb schreibt man das mal so rein. Denn da sagt Jesus in Matthäus 5, 39 und im Vers 44, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so einen Vers lest. Ich aber sage euch in Vers 44, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Also nicht nur ich ignoriere ihn, sondern Jesus sagt, lieben. Und das ist ja mal was Aktives, oder? Und dann auch noch betet, dass Gott sie segnet, die mir Böses tun. Ich glaube, da merkt man, da brauche ich eine gute Beziehung zu Christus, weil aus meiner Kraft würde ich das nicht tun können und vielleicht auch gar nicht wollen. Aber die Bibel sagt, ich sollte es tun. Doch zurück mal zu unserem Predigtthema. Über das Leben von David, der auch als Friedensstifter gilt. Und David hat ja in seinem Leben auch einmal als junger Erwachsener und auch später als König viel Ungerechtigkeit erfahren dürfen. Sein eigener Sohn hat ihn ja verfolgt. Wir wissen, in der Zeit, wo David noch sehr jung war, war ja Saul der König von Israel. Und weil er Gott nicht gehorsam war, sagt Gott, dass er einen neuen König sucht, einen Mann nach dem Herzen Gottes. Und dem Saul wird relativ schnell klar, das ist der David. Dann wird er neidisch und trachtet ihm nach dem Leben. Und er verfolgt oder macht jahrelang Jagd auf diesen David. Und auf einer dieser Verfolgungsjagden muss sich der David verstecken und er versteckt sich in der Höhle. Und dann läuft dieser Saul, ohne es zu wissen, in die Höhle. Und heute möchte ich mal, damit wir den Zusammenhang verstehen, auch einen längeren Text aus der Bibel lesen. Ihr dürft das gerne mitlesen in 1. Samuel 24, 3 bis 23. Und da merkte ich, ich mag das Wort Gottes, weil es so gut Dinge ausdrückt. Und da lesen wir: Saul wählte 3000 Elitesoldaten aus, ganz Israel aus, und machte sich auf die Suche nach David und seinen Leuten. Also der David war ja mit, ja, was war damit, was für Leuten war der unterwegs? Ich glaube, keiner von uns würde freiwillig die aussuchen. Das waren nicht so die Gebildeten, das waren eher so Existenzen, die im Leben gescheitert waren. Die waren die Freunde, die waren mit David unterwegs. Und ihr seht mal, welchen Aufwand da der Saul betreibt. 3000 Leute, aber nicht nur irgendwelche, sondern Elitesoldaten. Und dann steht hier, als sie in der Nähe des Steinbockbergs vorbeikamen und dort bei den eingezäunten Schafweiden eine Höhle fanden, ging der König hinein, um seine Notdurft zu verrichten. Ausgerechnet im hintersten Winkel dieser Höhle hatte David und seine Männer sich versteckt. Das ist die Gelegenheit, David, flüsterten einige von ihnen ihrem Anführer zu. Der Herr hat doch versprochen, dir eines Tages deinen Feind auszuliefern. Jetzt kannst du mit ihm tun, was du willst. Da schlich sich David nach vorne und schnitt unbemerkt einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Doch er hatte ein schlechtes Gewissen dabei und sein Herz klopfte wild. Als er wieder zu seinen Männern kam, sagte er, der Herr bewahre mich davor, meinen König etwas anzutun. Denn er ist vom Herrn selbst eingesetzt worden. Nein, niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat ihn zum König erwählt. David verbot seinen Männern, sich an Saul zu vergreifen. Nach einer Weile verließ Saul die Höhle, wieder um seine Suche fortzusetzen. David ließ ihm einen kleinen Vorsprung, trat dann zum Ausgang und rief, mein Herr König. Saul drehte sich um, David verneigte sich tief vor ihm und warf sich zu Boden. Dann begann David zu reden. Warum glaubst du denn, Geschwätz einiger Leute, die behaupten, ich wollte dich ins Verderben stürzen? Heute kannst du mit eigenen Augen sehen, dass das nicht wahr ist. Vorhin in der Höhle hat der Herr dich mir ausgeliefert. Meine Leute wollten mich dazu verleiten, dich umzubringen. Doch ich habe dich verschont. Ich dachte, niemals kann ich meinem König etwas antun. Denn er ist vom Herrn selbst auserwählt worden. Schau, mein Vater, was ich hier in der Hand hatte, halte, einen Zipfel deines Mantels. Den habe ich abgeschnitten, anstatt dich zu töten. Glaubst du jetzt, dass ich kein Verräter bin und nichts Böses gegen dich im Schild führe? Ich habe dir nichts getan und trotzdem verfolgst du mich und willst mich beseitigen? Der Herr soll Richter sein und entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Er soll dich für das Unrecht bestrafen, das du mir antust. Ich aber werde dir kein Haar krümmen. Schon ein altes Sprichwort sagt, nur Verbrecher begehen Verbrechen. Nein, von mir hast du nichts zu befürchten. Wer bin ich schon, König von Israel, dass du mich verfolgst? Warum jagst du mir hinterher? Ich bin doch so unbedeutend wie ein toter Hund, ja wie ein einziger Floh. Der Herr soll unser Richter sein. Er soll entscheiden, wer von uns im Unrecht ist. Möge er mein Fürsprecher sein und mir zu meinem Recht verhelfen. Da begann Saul laut zu weinen und rief, bist du es wirklich, mein Sohn David? Du bist ein besserer Mensch als ich. Du bist gut zu mir, obwohl ich dich schlecht behandelt habe. Gerade heute hast du wieder bewiesen, wie großmütig du bist. Obwohl der Herr mich dir ausgeliefert hat, hast du mich nicht umgebracht. Wer lässt schon seinen Feind unbehelligt laufen, wenn er ihn einmal in seiner Gewalt hat? Der Herr möge dich für deine Großzügigkeit belohnen. Ich weiß genau, dass du König sein wirst und deine Familie in Israel für alle Zeiten regieren wird. Darum bitte ich dich, schwöre mir vor dem Herrn, dass du meine Familie nicht auslöschen wirst. Bitte lass nicht zu, dass mein Geschlecht ausstirbt. David schwor es. Danach kehrte Saul nach Hause zurück, während David und seine Leute wieder in die Berge hinaufstiegen. Also ich glaube, der Text schon alleine ist Predigt genug, wenn man darüber nachdenkt. Also Saul musste erkennen, der David wird König. Da kann ich gar nichts zu tun. Und wir wissen, der Text ist jetzt über 3000 Jahre alt. Und wir leben ja eigentlich in einer ganz anderen Gesellschaft heute. Wir haben Gesetze, an die sich auch eine Regierung halten muss. Wir können Menschen bestrafen, die Unrecht getan haben. Wir können Menschen für erlittenen Schaden entschädigen. Warum dann die Geschichte heute Morgen aus dem Alten Testament? Ich denke, wir leben in unruhigen Zeiten. Ich denke, Frieden im Herzen haben ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich denke, die Geschichte ist sehr aktuell. Denn wir wissen, auch in unserer Gesellschaft geht es ungerecht zu. Und wenn ich jetzt fragen würde, das wäre eigentlich eher so eine Frage, die ich mir selber beantworten kann, wer ist denn von euch schon mal ungerecht behandelt worden? Wer wurde noch nie verletzt? Ich glaube, da würden wir alle sagen, das ist uns allen passiert. Auch in unserer Gesellschaft erleben wir, dass die Justiz nicht immer gut funktioniert, dass manchmal Gesetze nicht exakt genug sind, Verbrechen nicht bestraft werden können, weil es zu wenig Beweise gibt, was denn für die Betroffenen ja nicht ganz einfach ist. Oder Menschen Gesetzeslücken ausnützen. Oder die Situation, dass ein Autofahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss jemand schwer verletzt oder tötet. Auch wenn er denn eine gerechte Bestrafe bekommt, kann das doch niemals über den Verlust, den die Angehörige erlitte, trösten. Traumas bleiben zurück. Würde, Sicherheit, Gesundheit, Unbeschwertheit gehen plötzlich verloren. Und all das kann doch ein Gesetz nicht wieder gut machen. Aber die Frage heute Morgen an uns ist, wie reagieren wir, wenn wir Ungerechtigkeit erleben? Es gibt ja so zwei ganz typische Reaktionen auf Grenzen menschlicher Gerechtigkeit. Das eine ist, wir nehmen das Recht selber in die Hand. Vielleicht hast du auch in deinem Herzen schon mal so Sätze erlebt, wenn ich den in die Finger kriege, den kann er was erleben. Also man nimmt das Recht selbst in die Hand, das ist so die aktive Reaktion. Ich kämpfe für mein Recht. Das war ja auch die Versuchung von David in der Höhle. Selbst seine Leute haben gesagt, das ist deine Gelegenheit, flüsterten einige von ihnen ihrem Anführer zu. Der Herr hat doch versprochen, dir eines Tages deinen Feind auszuliefern. Jetzt kannst du mit ihm tun, was du willst. Es wäre doch so einfach gewesen, diesen Saul in der Höhle umzubringen. David hat es nicht gemacht. Das ist so eine Kultur von Rache. Das ist so eine Kultur, wo man zurückschlägt. Aber wir wissen, dass Rache ja nur zum Kreislauf von weiterer Gewalt führt und schafft doch langfristig nie Zufriedenheit oder Trost in unserem Herzen, sondern das Leid wird größer und größer. Die andere Reaktion wäre Passivität. Ich resigniere. Gerade wenn man merkt, dass wenn ich selbst in die Hand nimmt, sich ja die Situation nicht verändert. Und auch König David kennt solche Gefühle. In dem Psalm lesen wir, wohin ich auch sehe, niemand, nirgendwo will man etwas von mir wissen. Ist das auch schon gegangen, dass du gedacht hast, keiner kümmert sich um mich, keiner will was von mir wissen, keiner weiß, wie es mir geht. Ich finde keine Hilfe mehr und keiner kümmert sich um mich, steht im Psalm 142, Vers 5. Ich glaube, wir kennen solche Gedanken. Und dann kommen solche Gedanken in uns hoch. Die Welt ist doch ungerecht. Schau auf dich, kümmere dich nicht um andere. Das lohnt sich ja doch nicht. Niemand kann mir dir helfen. Und dann ist die Kraft weg, sich für andere Menschen einzusetzen. Man wird vielleicht zynisch, lacht über andere, die noch Träume haben. Und dass wir nicht denken, das hat mit uns nichts zu tun. Wir Christen sind ja auch so Leute, die manches Mal uns zurückziehen. Wir erwarten doch wenig Gutes in der Welt. Und wir warten auf den Himmel. Auf der einen Seite ist das gut, aber auf der anderen Seite ist es doch so, dass Gott uns hier in die Welt gesetzt hat, um einen Unterschied zu machen. Dass Menschen an uns, an der Gemeinde, an mir, an dir sehen, was die Werte von Gott sind. Was die Werte vom Reich Gottes sind. Und deshalb stellt sich die Frage, gibt es da eine andere Option, wie ich auf Rache oder Resignation und auf Ungerechtigkeit reagieren kann? Die Bibel zeigt ja einen anderen Weg. David sagt in Vers 13, der Herr soll Richter sein und entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Er soll dich für das Unrecht bestrafen, das du mir antust. Ich aber werde dir kein Haar krümmen. Ich finde das eine edle Gesinnung. Also, und David drückt damit aus, ich vertraue Gott für sein Recht. Er sagt, ich werde mich nicht rächen, sondern das ist Gottes Sache. Er wird dafür sorgen, dass ich Recht bekomme. Und David hatte dieses Vertrauen, gerade wenn er auch auf sein junges Leben zurückgeschaut hat. Und wie oft hat er doch auch als Hirtenjunge schon Hilfe und Schutz von Gott erfahren. Und wir wissen ja in seiner Familiengeschichte, David war als Jüngster nur gut genug, um sich um die Schafe zu kümmern. Seine Brüder durften Karriere machen. Den Jüngsten hat man halt zu den Schafen rausgeschickt. Mach du das mal. Und das ist doch das Großartige. Aber Gott hat ihn gesehen. Und dieser Hirtenjunge, derjenige, der den Goliath besiegt hat, den beruft Gott zum König von Israel und verspricht ihm, dass immer einer seiner Familie auf dem Thron sitzen wird. Haben wir das Bild? Die anderen machen Karriere, der David, die Hirtenjunge, und Gott beruft ihn. Das hat mir was zu sagen. Egal, wie dein Ansehen in der Welt ist, wenn Gott dich beruft, dann beruft er dich. Er sieht dein Leben, er sieht dein Herz, er sieht deine Gesinnung, er sieht deine Haltung. Und wir wissen, Gott hat ihn gewählt. Und dann kam er an den Königshof vom Saul. Und der Saul war ja kein einfacher Typ. Also die Launen von Saul musste er aushalten. Der war ja seinen unberechenbaren Anfällen ausgeliefert. Aber Gott hat es gesehen und hat ihm wieder Menschen auf die Seite gestellt, die ihm helfen. So wie es die Marion auch ausgedrückt hat. Wir brauchen Menschen, die für uns eintreten, die für uns beten, die für uns da sind, wenn wir in schwierigen Situationen sind. Und ich glaube, es ist doch ein großes Vorrecht, das wir als Christen haben, dass wir in Fürbitte für andere Menschen treten können. Und der David hat sicher gewusst, Gott ist auf meiner Seite und wer wird für mich kämpfen? Und deshalb gilt auch uns die Frage, hast du auch in der Vergangenheit Erlebnisse gemacht, wo du Gottes Schutz und Güte erfahren hast, wodurch sein Vertrauen zu ihm gewachsen ist? Gott setzt dich für unser Recht ein. Und weil Gott auf Davids Seite war, weil David Gott vertraute, dass er ihm helfen wird, war es ihm möglich, das Böse mit Guten zu vergelten. Mir ist die vergangene Woche auch eine kleine Sache passiert, eigentlich nichts Großartiges. Und zwar war ich wieder mal fürs Rote Kreuz unterwegs, durfte den Erste-Hilfe-Kurs machen und dann komme ich zum neuen Ausbildungsleiter und der sagt mir, die wollen, dass du auch eine Kinderpuppe, also eine Juniorpuppe mitnimmst und mit einem Beatmungsbeutel zeigst, wie man beatmen kann bei Junioren, weil die Caritas da auch eine Gruppe von Pflegerinnen und Pflegern hat, die auch junge Menschen betreuen. Und dann hat er mich so einen Nebensatz gefragt und der hat mich echt tief getroffen und mich auch ein Stück weit beleidigt. Traust du dir das zu? Dann überlegst du dir, ich bin 44 Jahre im Roten Kreuz gewesen, jetzt 45 Jahre, ich habe ganz viele Kurse gemacht, ich bin Rettungsassistent, warum sollte ich das nicht können? Das war so mein Gemütszustand. Ich habe das als ungerecht, fast frech, aber gut, das ist jetzt eher mein Problem, weil der alte Thomas darf auch sterben an der Stelle. Und dann komme ich an dem Abend habe ich denn da geübt und dann kommt eine Frau auf mir zu. Herr Dörflinger, wo ich gelesen habe, dass Sie den Kurs machen, deshalb habe ich mich angemeldet. Ich bin nur da wegen Ihnen. Siehst du, Gott sieht dein Herz. Das wäre völlig unangemessen, wenn ich mich da selber verteidigt hätte. Hey, was fällt dir ein, mich sowas zu fragen? Völlig, es wäre nur mein Stolz gegangen. Und deshalb war das nicht nur. Und das hat mich das echt gefreut und dass Gott zu uns steht. Das wollte ich an der Geschichte nur mal einfügen. Und Saul musste jetzt zur Geschichte zurück. Saul musste erkennen, hey, der David ist ja viel besser wie ich. Du bist gut zu mir, obwohl ich dich schlecht behandelt habe. Also, guck mal so, die 50 Leute von David gegenüber 3000 Elite-Soldaten. Der Aufwand. Lass lieber Gott für dich kämpfen. Weil David wusste, ich habe das Versprechen von Gott, ich werde König von Israel. Und er hat sich entschieden, nicht durch Mord oder Betrug zu seinem Recht zu kommen. Noch mehr, er steht sogar loyal zu seinem König. Er war ja immer noch der Schwiegersohn. David war immer noch der Schwiegersohn vom Saul. Und David, und das macht auch deutlich, bemüht sich um Sauls Leben. Er sagt ihm, hör doch auf, Saul, hör auf, Unrecht zu tun. Ich möchte nicht, dass Gottes Gericht über dich kommt wegen deiner Bosheit. Du zerstörst die Beziehung zu Gott. Kehre um zu Gott. Lass uns doch Frieden schaffen. Und der Weg, den du gewählt hast, Saul, ist doch gar nicht gut. Und noch etwas wird in der Geschichte, wo ich oder in der Passage, wo ich vorgelesen habe, deutlich, zeigt auch den edlen Charakter, den David hat. Seht, wenn man die Bibel liest, wenn ein neuer, im Buch der Könige wirst du feststellen, wenn ein neuer König an die Macht kam, hat er die Familie von der Vorgängerkönigsfamilie alle ausgerottet. Ganze Verwandtschaft, Enkel. Aber David hat Gott so vertraut, dass er sogar Saul versprochen hat, Sauls Nachkommen am Leben zu lassen. Das drückt seinen guten Charakter aus, sein Vertrauen in Gott. Denn er wusste, wenn Gott für mich ist, wer kann wider mich sein? Also deshalb konnte dieser David Böses mit Gutem vergelten. Was für eine Bedeutung hat es vielleicht heute Morgen für dich, für mich? In Römer 12, 17 bis 19 stehen wieder ein paar wichtige Verse, die uns auch herausfordern. Vergeltet niemals. Also wenn niemals, niemals steht, heißt nie. Unrecht mit neuem Unrecht. Verhaltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Liebe Freunde, verschafft euch nicht Selbstrecht. Überlasst vielmehr Gott das Urteil. Denn er hat ja in der Heiligen Schrift gesagt, es ist meine Sache, Rache zu üben. Ich, der Herr, werde ihnen alles vergelten. Wow, was für eine Aussage. Gott wird richten. Und die Aussage fordert uns auch wieder raus, dass Gott richten wird. Bei uns im Westen haben wir ja eher so ein einseitiges Bild von Gott, dass Gott immer vergibt und alles wieder ins Gute bringt. Auch in der Ewigkeit für alle. Klar, Gott ist gnädig, das ist keine Frage. Wenn wir unsere Sünden bekennen, was sagt der erste Johannesbrief, ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir gereinigt sind von aller Ungerechtigkeit, was bleibt übrig? Gerechtigkeit. Aber das wäre ja nur ein einseitiges Bild. Die Bibel sagt, Gott ist gerecht. Und er wird das Unrecht der Armen, der Schwachen, den Misshandelnden, den Ausgebeuteten richten am Ende der Zeit. Vor ungefähr 14 Tagen, wenn ich mich so richtig gerechnet habe, haben wir ja Ostern gefeiert. Haben gedacht an die Kreuzigung von Jesus und an Ostern denken wir besonders gerne, weil Jesus siegreich auferstanden ist und zu Rechten Gottes sitzt und uns vertritt vom Vater. Aber Jesus ist ja nicht ans Kreuz gegangen, weil er Unrecht getan hat. Sondern Jesus hat am Kreuz die Rache von Gott über dem Unrecht, das die Menschen begangen haben, getragen. Also Jesus nimmt die gerechte Strafe Gottes, die Bibel nennt es den Zorn Gottes, für Betrug, Gewalt, Neid, Hass, Mobbing, Missbrauch und vieles mehr auf sich. Denn wir sind doch alle schuldig geworden vor Gott. Wir alle haben Unrecht getan und verdienen Gottes Gericht und Rache. Aber es gibt nur einen Ausweg. Zu vertrauen, dass Jesus unsere Strafe getragen hat und sie auch bezahlt hat. Und Gott verlängert nun am Kreuz nicht die Folge, den Kreis von Gewalt, sondern gibt uns die Möglichkeit, die Folge des Unrechts zu brechen. Weil die Strafe bereits von Jesus getragen wurde. Und Gott lässt keinen in seine neue Welt kommen, der irgendwie Unrecht getan hat. Deshalb sagt Jesus uns, ich sterbe für dich, um Frieden zu schließen zwischen dir und Gott. Am Kreuz sehen wir den Löwen und das Lamm, was für ein Bild. Eigentlich frisst er der Löwe das Lamm, aber Jesus war an beides. Der Löwe und das Lamm, nämlich, dass er gnädig ist, dass er uns liebt, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, aber er ist auch gerecht. Und das Unrecht von uns Menschen hat er ans Kreuz mitgenommen. Also den Gott, der richtet und Gerechtigkeit schafft. Und Gott, der sein Leben selbst gibt, um uns Leben zu geben, um Frieden zu fördern. Das bedeutet doch für uns, dass wir uns trösten lassen dürfen von Gott, wenn wir Unrecht erlitten haben. Und David drückt in Psalmen auch wieder aus, wie er diese Not mit Gott verarbeitet hat. Meine Feinde hatten mir eine Falle gestellt. Ich bin müde vor Kummer und Sorge. Vielleicht bist du auch schon mal müde von Kummer und Sorge gewesen. Oder hast vielleicht Kummer und Sorge, gerade aktuell. Sie haben mir eine tiefe Grube gegraben, doch jetzt sind sie selbst hineingefallen. Gott, mein Herz vertraut auf dich, deshalb will ich dich preisen. Das heißt, ich darf mit meiner Not zu Gott kommen. Wir dürfen uns von Gott trösten lassen. Und es ist wahr. Wir wissen nicht, ob Gott schon auf dieser Welt oder erst bei der Auferstehung beim Gericht Recht sprechen wird. Das weißt du und ich nicht. Aber Jesus weiß immer, was er tut. Und ihm dürfen wir vertrauen. Unser Gesetz kann Lücken haben, aber Gottes Gerechtigkeit ist vollkommen. Manchmal fehlen Beweise, aber Gott bringt alles ans Licht. Manche Ungerechtigkeit kann nicht entschädigt werden, aber bei der Auferstehung wird sogar Böses zu unserem Besten dienen. Und wichtig ist auch, und das wissen wir alle, vergib der Person, die dir Unrecht getan hat. Die Aussage finde ich so wichtig, vergebe. Denn wenn wir eine andere Person hassen, vergiften wir nicht wir sie, sondern uns selbst. Tu deiner Seele was Gutes und vergib. Und wenn du vielleicht Kämpfe hast mit Gefühlen von Hass und Bitterkeit, ermutige ich dich einfach, bet. Und hol dir Unterstützung bei einer Vertrauensperson, die dich in dem Prozess begleitet, der dich in dem Prozess der Vergebung unterstützen kann. Das kann sehr emotional sein. Und deshalb brauchen wir Gebetsunterstützung. Vergebung bedeutet nicht, dass wir sofort wieder vertrauen. Vertrauen braucht immer Zeit. Aber vergeben hat was mit einer Haltung von Liebe zu tun. Und Vertrauen in eine Beziehung ist einfach ein Prozess. Und was uns im Alltag auch helfen kann, ist, dass wir über Kleinigkeiten hinwegkommen. Wir leben ja so in einer Zeit von Opfermentalität. Lerne einfach über einen kleinen Ärger im Alltag wegzukommen. Geh vom Besten aus, wenn wir Unstimmigkeit haben untereinander, such einfach das Gespräch. Was viele Leute nicht verstehen, ich stelle mich manchmal im Supermarkt an die Kasse, wo die längste Schlange ist. An einer Kasse bei all die Lidls und wie sie auch alle immer heißen möglich, kannst du Charakter über Menschen studieren. Hast du mal gesehen, wenn du so 10 Leute in der Reihe stehen und da drüben macht eine Kasse auf, so schnell kannst du gar nicht gucken, wie die da drüber gehen. Also wenn jemand drängt, lass ihn doch vor. Lass doch unser Herz in Kleinigkeiten trainieren, damit wir auch in Stürmen von Leben Friedensstifter sein können. So wie es der David war. Das war eine sehr herausfordernde. Ich möchte zum Schluss von meiner Predigt kommen. Und ich möchte sie mit einer Geschichte beenden, die so nicht in der Bibel steht, aber sehr viel mit der Bibel zu tun hat. Und sie hat mich sehr berührt, auch wo ich mich wieder vorbereitet habe auf die Predigt. Ich lese einfach vor. Am 2.10.2006 drang ein bewaffneter Mann in die Schule eines emischen Dorfes in Pennsylvania ein und hat auf die Schüler geschossen. 5 Mädchen zwischen 7 und 13 Jahren tötete er. Und zum Schluss erschoss er sich selber. Nur wenige Stunden nach dem Attentat besuchte ein Teil dieses Dorfes die Familie des Mörders und sprachen ihr Beileid aus und haben Vergebung angebeten. Zudem fragten sie, wie sie der Familie helfen könnten. An der Beerdigung des Mörders waren die Hälfte der Anwesenden Amische aus jenem Dorf. Auch die Familien, die ihre Kinder verloren haben. Sie brachten der Witwe des Mörders und ihren 3 Kindern nichts anderes als Sympathie entgegen. Die Vergebungsbereitschaft dieses Dorfes wurde im ganzen Land zum Gesprächsthema. Ein Jahr später schrieben 3 Soziologen ein Buch über die Ereignisse. Ihr Fazit? Nur ein tiefes Nachdenken darüber, wie Jesus seinen Feinden vergeben hatte, konnte den Amischen die Fähigkeit geben, in einer solchen Tragödie ebenfalls zu vergeben. Das ist eine sehr drastische Geschichte. Aber ich möchte deutlich machen, Gott hilft uns im Prozess des Vergebens. Und das möchte ich immer mehr lernen, weil Gott ja sagt, und mit dem Vers möchte ich auch enden, in Römer 5, Vers 10 im ersten Teil, wir sind ja durch den Tod seine Sünde so, nein, nochmal von vorne, repeat. Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Also Jesus hat mir es vorgelebt, als ich noch sein Feind war, schon für mich gestorben, um für meine Ungerechtigkeit zu sterben, die Strafe von Gott auf sich zu nehmen, dass wenn ich ihn annehme und er meine Gerechtigkeit wird, dass ich denn gerecht vor Gott stehe. Und das ist doch so einfach. Ich weiß nicht, wo unser Problem manchmal liegt. Oder dass der Thomas fast beleidigt ist, weil sein Abteilungsleiter sagt, traust du dir das zu? Eigentlich Pillepalle in Gottes Augen. Und dann ist Gott noch so gnädig und schickt ja jemanden in den Kurs, der dich ermutigt. Und so ist Gott. Das kannst du dir nicht aussuchen. Aber ich möchte uns echt ermutigen, Friedensstifter zu sein in einer Welt, die so voller Hass und voller Unfrieden ist. Dass wir, weil wir Jesus in unserem Leben haben, Friedensstifter sind. Und dass, wenn wir Ungerechtigkeit erlebt haben, dass wir die mit Gottes Hilfe auch überwinden können. Und für das möchte ich beten, für euch, für uns, für mich, dass wir einfach im Alltag, dort wo wir sind, wo Gott uns hingestellt hat, dass wir seinen Frieden mitbringen, dass wir einen Unterschied machen, wie wir immer so schön sagen. Herr Jesus, ich danke dir auch für deinen Text im Wort Gottes. Wir danken dir, dass wir von David lernen dürfen. Er war ein Friedensstifter. Er hat so viel Übles erlebt vom Saul und dennoch hat er dir vertraut, dass du ihm zu seinem Recht verschaffst. Und Herr, möchte ich bitten für uns als Gemeinde, ich möchte dich bitten für uns als Menschen, die dir nachfolgen, dass dort, wo wir leben, dass wir Friedensstifter sind, weil du der Friedensstifter in uns lebst. Herr, ich danke dir, dass wir das nicht aus eigener Kraft tun müssen, sondern weil der Heilige Geist in uns lebt, weil der Heilige Geist uns die Kraft gibt. Und danke, dass dort, wo wir schwierige Menschen in unserem Umfeld haben, Herr, dass du uns beschenkst mit deiner Liebe und dass deine Liebe durch uns fließt, Herr, dass du das Zentrum in unserem Leben sein darfst und dass deine Liebe und das, was du für Menschen empfindest, dass das durch unser Leben zum Trage kommt. Ich danke dir, Jesus, dass du auch hier Menschen heilst, wenn sie verletzt sind, von anderen Menschen, von Familie, von Angehörigen, Beruf, in der Schule. Herr, dass du diese Seele heil machst heute Morgen. Danke, dass wir mit Verletzungen zu dir kommen dürfen, dass du uns anrührst vom Himmel her und uns wohltust. Herr, ich danke dir, dass das so gut im Wort Gottes beschrieben ist und dass wir von dir lernen dürfen. Und danke, Herr, für dein Wort und ich danke dir auch nochmal für die Gemeinde hier vor Ort. Segne du sie, lass in Licht und Salz sein und dort, wo sie sind, wo sie leben, dass sie dort einen Unterschied machen dürfen. Amen. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Gott mit euch.